Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Dieses Mal mit Blick nach Estland zum PISA-Star und ganz konkret im Gespräch mit Karel Rundu. Karel ist Schulleiter an einem deutschen Profilgymnasium in Tallinn und wir lernen ganz viel über den Alltag eines Schulleiters in Estland, der jede Menge andere Facetten hat als in Deutschland. Zum Beispiel einen ganzen Stab von Mitarbeitern wie eine eigene Eventmanagerstelle, 3 Menschen nur für die IT und damit meine ich nicht nur Sys-Admin, Community Management, Alumni-Arbeit, die Arbeit mit schulexternen Bildungsanbietern und Quereinsteigern. Dieser Podcast hat mir in der Aufnahme mehrfach Gänsehaut gemacht, weil es fühlt sich aus deutschen Augen wie eine Utopie an, die dort in Estland an ganz normalen Schulen täglich gelebt wird. Der Podcast ist voller Inspirationsspitzen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Hallo Karel.
Hallo.
Heute also für mich live und für dich, für alle anderen Zuhörer am Podcast, sprechen wir zwischen Berlin und Tallinn. Du bist nämlich Schulleiter des Deutschen Gymnasiums in Tallinn. Erzähl doch mal, was macht eure Schule so besonders?
Wir sind die einzige Schule im Baltikum, was das deutsche Abitur auch anbietet. Das heißt, Schüler von 1 bis 6 lernen nach dem estnischen Curriculum. Deutsch ist die erste Fremdsprache bei uns, was auch nicht so üblich in Estland ist. Und dann kann man eine Aufnahmeprüfung in die 7. Klasse, in die deutschsprachige Abteilung machen. Das heißt, wir haben hier zurzeit 8 Lehrer aus Deutschland, die nach deutschen Lehrplänen zu 50% hier vor Ort estnische Kinder unterrichten, die dann am Ende in der 12. Klasse das deutsche Abitur machen können.
Und ihr seid eine deutsche Schule im Ausland, habt also eure zentrale Administration in Deutschland oder seid ihr eine estnische Schule, die sich nach deutschem Lehrplan orientiert?
Also wir sind keine deutsche Auslandsschule, wir sind eine Deutschprofilschule. Das heißt, wir sind eine estnische Schule mit einem deutschen Schwerpunkt oder mit dem deutschen Profil halt.
Ah, super.
Ja.
Das heißt, du kennst... Also
Hauptteil des Lernens ist doch auf Estnisch. Das heißt, manchmal, wenn Leute aus Deutschland oder von deutschsprachigen Ländern kommen, die denken auch, wir sind eine deutsche Schule, aber wir sind eigentlich eine Deutschprofilschule ist der korrekte Begriff.
Was perfekt ist, denn wir möchten mit dir heute gerne das estnische Schulsystem und was ihr in Estland so toll macht, besser verstehen. Und ich glaube, eine schöne Weise, das zu verstehen ist, wenn du uns erzählen kannst, wie denn die deutschen Kollegen, also Lehrer aus Deutschland, die dann auch zu euch kommen zu unterrichten, wie die so reagieren, wenn die zum ersten Mal bei euch an einer estnischen Schule sind. Zum Beispiel gibt es da ja einige Spezialistenrollen bei euch im Personal, die deutschen Kollegen aus Deutschland nicht so kennen.
Mhm. Ja, also oftmals ist es so, dass die Kollegen erstmal auch vorbeikommen an der Schule, bevor sie das letzte Ja-Wort sozusagen sagen, dass sie hier bei uns anfangen möchten. Und das Schöne ist, wir haben gerade 2020 unsere Schule renoviert, saniert gehabt. Das heißt, auch erstmal der erste Eindruck, auch schulgebäudemäßig, ist halt, kommt uns gut sozusagen als Werbung. Aber auf der anderen Seite, ja, sie sind sehr überrascht im positiven Sinne, dass wie unsere Schulleitung so groß ist, besteht aus 8 Leuten und wow. Darunter, also Schulleiter, 2 pädagogische Leiter, wir haben der Leiter der deutschsprachigen Abteilung, eine Eventmanagerin, eine Infotechnologin, einen Entwicklungsmanager und ich überlege, habe ich jetzt jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also und das sozusagen eine Verwaltungsleiterin. Das heißt, der Schulleiter muss viele administrative Sachen nicht selber machen, sondern dafür gibt es halt ein Team aus Spezialisten, die genau für die Aufgaben dann zuständig ist und dazu auch ausgebildet ist.
Das klingt ja, als seid ihr eine riesige Schule mit so viel administrativem Personal. Wie viele Schüler habt ihr?
Wir haben ein bisschen unter 1000. 996 ist der heutige Stand. Und dazu haben wir 115 Angestellte. Also 94 Lehrer und dann halt Zusatzpersonal von allen möglichen technischen Personal bis zu den Mensa-Mitarbeitern sozusagen.
Ich finde das super faszinierend, weil eine Sache, für die ich eben auch einstehe, ist, dass wir mehr nicht pädagogisches Personal an deutschen Schulen haben. Und du hast das jetzt ja schon erzählt, dass dir die deutschen Kollegen spiegeln, dass sie darüber so überrascht sind, ja, dass es da also eine Eventmanagerin gibt, eine Verwaltungsmanagerin, aber eben auch besonders interessant Entwicklungsmanager und Bildungstechnologie-Expertin bei euch. Kannst du einmal sagen, wie es zu dieser Struktur kam und was die Personen so täglich machen?
Also ich fange etwas weiter an. In Estland werden die Angestellten halt nicht über den Staat vermittelt oder über die zuständigen Institutionen, sondern sind direkt Angestellte von der Schule. Das heißt, die Einstellung oder beziehungsweise auch die Ausstellung ist in Verwaltung vom Schulleiter. Das heißt, alle Angestellten sind von mir sozusagen, haben Arbeitsverträge mit mir. Das Schulsystem oder die Finanzierung ist kopfgeldbasierend. Das heißt, der Topf kommt sozusagen zusammen, je nach den Schülerzahlen. Es gibt zwar ein Modell, also wir haben den lokalen, municipalen Modell, das heißt für einige sozusagen Arbeitsplätze gibt es eine Mindestregelung, aber auf der anderen Seite, wenn man sozusagen gut verwaltet, kann man auch andere Arbeitsplätze verschaffen, also der Schulleiter dann. Unser, ich sag mal so, Digital Team oder technische Team besteht aus drei Leuten. Das heißt, wir haben einen Techniker, der hauptsächlich für Hardware und Verkabelung und so weiter zuständig ist. Dann haben wir einen Infotechnologen, der unsere sozialen Netzwerke und das digitale Klassenbuchsystem verwaltet und schulinterne Informationen leitet. Und dann haben wir noch die Bildungstechnologien, die sozusagen dazu da ist, um neue innovative Wege zu finden, die Kollegen dann benutzen können, um halt Infotechnologie im Klassenraum anzuwenden. Das heißt, sie hat eine pädagogische Ausbildung, aber auch die nötige IT-Ausbildung. Das wird zurzeit bei uns auf Masterniveau angeboten an der Uni. Und wir sind sehr glücklich, dass wir jemanden haben, der wirklich auf Top-Niveau ist. Und sie ist auch zuständig, zum Beispiel jetzt in den Pandemiezeiten. Sie macht sich verschiedene Plattformen selber klar und macht dann schulinterne Fortbildungen, ist für verschiedene Umfragen, die online stattfinden oder Prüfungen, die online stattfinden, zuständig für verschiedene Projekte. Das heißt, alle diese Bereiche sind von hier sozusagen abgedeckt.
Und sie übernimmt dann auch die Lehrerfortbildung, wenn neue Tools und neue Software, Hardware auch vielleicht eingeführt werden?
Genau. Das heißt, zum Beispiel letzte Woche hatten wir sind zurzeit so im rotierenden Distanzunterricht. Das heißt, einige Klassen sind mal auf Kontakt und dann wieder zu Hause. Und dann hatten wir sie gebeten, eine Fortbildung dazu zu machen, welche Möglichkeiten habe ich, um Online-Tests zu machen mit den Schülern. Und dann hat sie sich da eingearbeitet und dann den Kollegen die besten Möglichkeiten sozusagen vorgestellt.
Die deutschen Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich denken, ja, das muss ja eine absolute Pilotschule sein, etwas ganz Besonderes im Herzen von Estland, in der Hauptstadt. Ist das so, dass ihr Sonderstatus habt oder kann ich diese verschiedenen Rollen, diese Personalstruktur auch an anderen Schulen in Estland finden?
Ja, also das ist, es ist nichts Besonderes im estnischen Sinne. Das heißt, der Bildungstechnologe ist schon, ich würde sagen, fast an allen Schulen, wo es möglich ist. Probleme haben eher die kleineren Orte, wo es schwer ist, so jemanden mit so einer Ausbildung zu finden und voll auszustatten, also mit einer vollen Position. Aber eher ist das keine Besonderheit mehr,
wow.
Sondern eher eine Selbstverständlichkeit. Und vor allem die Krisenzeit hat das auch sozusagen auf Startniveau nochmal motiviert, dass den Schulen extra Gelder zur Verfügung gestellt worden sind, wo sie dann die zuständige Hilfe halt in Personalform an die Schule, also so jemanden einstellen konnten. Und auf der anderen Seite war das auch sehr cool, dass das estnische Bildungstechnologenverband sozusagen jede Woche, ich glaube so 1 bis 2 Videos, Lernvideos, mit Hilfe vom estnischen Bildungsministerium immer online gestellt hat zu ganz verschiedenen digitalen Möglichkeiten, wo die Lehrer sich dann die Sachen halt klar machen konnten, sich einarbeiten konnten, und diese, ich sag mal, Videosammlung ist für alle frei zugänglich und jeder kann je nach Motivation sich da nochmal Tipps holen und neue Sachen sich klar machen. Also eine wirklich große Hilfe in diesen schwierigen Zeiten.
Wenn ich das jetzt so höre, also das personelle Setup, ein, ich sag mal, Sysadmin für Hardware, ein Sysadmin für Software, also der, wie du vorhin gesagt hast, die Person, die die digitalen Klassenbücher, Technologien und alles andere mitverwaltet und dann eine dritte Person, Bildungstechnologe / CTO, die Person, die nach vorn denkt, die sich also mit Innovation beschäftigt, die neue Produkte ausprobiert, die Lehrer schult, die neuen Produkte auch an der Schule etabliert. Und dann auch noch ein nationaler Verband der Bildungstechnologen. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich auch in Tallinn nochmal festangestellte Menschen, die kümmern sich vor allem um den Verband und sorgen dafür, dass alle Bildungstechnologen auch immer up-to-date sind. Das klingt jetzt alles so, als ob Bildungstechnologie, als ob das Digitale an der Schule in Estland einen sehr hohen Stellenwert hat. Was sind denn so typische Tools, die für euch schon Alltag sind? Was ist so die Forefront, das Neueste, das Spannendste, Digitale, das ihr selbst gerade macht? Kannst du uns mal anhand von so einigen Einsatzszenarien und auch ganz praktisch Tools, kannst auch die Marken sagen und die Namen, so ein bisschen sagen, an welcher Stelle in der Evolution der digitalen Schule ihr eigentlich gerade so steht?
Das ist eine, eine gute und schwierige Frage zugleich. Also ich glaube, das, was uns am meisten geholfen hat, waren wirklich die Entscheidungen, die Ende 90er Jahre, Anfang 2000er gemacht worden sind, dass das Digitale sozusagen im estnischen, also auf Staatsebene und vor allem auch in der Bildung wichtig ist, dass wir Sachen ausprobieren. Und ich glaube, das war also der wirklich wichtige Anfangsgrund. Das heißt, Anfang 2002, seit 2002 haben wir sozusagen das digitale Klassenbuchsystem, was jedes Jahr oder fast jeden Monat abgedatet wird, was uns sehr einfach was es uns sehr einfach gemacht hat, Strukturen zu schaffen, als wir zum Beispiel alle in Distanzunterricht auf Distanzunterricht umschalten mussten. Das heißt, wir hatten schon mal eine Plattform für Kommunikation mit den Schülern, wo wir Hausaufgaben hochladen konnten oder Zusatzmaterial, wo die Schüler auch ausgebildet waren, dass sie da die Information bekommen haben. Was jetzt nach und nach sozusagen die Trends sind, dass als wir in den, ja, ich sag mal so, in den letzten 7 bis 5 Jahren eher auf Robotik zum Beispiel in der Unterstufe gesetzt haben, dann sehen wir, dass der Trend eher dazu geht, Robotik eher in den Kindergarten schon einzubringen und in den Unterstufen halt so mit dem einfacheren Coden und einfachere Lernspiele zu schaffen. Wir haben zum Beispiel letzten Schuljahr das Fach in Logik und Kreativität eingeführt, wo wir auch die Schüler dazu animieren, so spielerische Sachen, diese Gamification-Sachen im Digitalen für sich selber klarzumachen und anzuwenden und neue Inhalte zu schaffen. 3D-Druck ist auch etwas, was sozusagen eine coole Erfolgsstory von uns ist, wir bieten als Wahlfach 3D-Design und Druck an. Hat es damit angefangen, dass vor 5 Jahren in Tallinn alle Schulen einen 3D-Drucker als Geschenk bekommen haben und da wurde halt geguckt, wer fängt an, das zu benutzen, bei wem bleibt es in der Ecke stehen. Und wir haben dann gleich zum Glück 2, 3 Lehrer gefunden, die sehr motiviert waren, Sachen auszuprobieren. So angefangen hat es mit dem Schlüsselanhänger und dann haben die dann Brettspiele ausgedruckt ein Schüler, jetzt ist er ein Alumni von uns, hat angefangen Fahrradklingeln zu entwickeln. Und er studiert zurzeit an der Technischen Uni in München und hat jetzt sein eigenen Startup sozusagen, was er nennt es die höfliche Fahrradklingel, was sozusagen aus einem Detail besteht ich glaube, das ist genau die Story, die zeigt, dass je früher wir mit solchen Möglichkeiten uns auseinandersetzen oder die Möglichkeiten sehen, dass das nicht nur so spielerisch ist, sondern daraus kann auch wirklich auf langer Sicht was sehr Cooles auswachsen. Und der hat jetzt letzten Monat seine neuesten Designs hier vorbeigebracht das ist wirklich cool. So hat er hier dem letzten estnischen Präsidenten auch die gerne Fahrrad fährt, seine Glocke geschenkt ist halt so schön zu sehen, dass toll. Das, was wir an der Schule sozusagen den Schülern beibringen, dass das auch wirklich irgendwo ankommt am Ende.
Und wie schafft ihr es in Estland, diese Themen in den, ja, auch ansonsten bestimmt auch klassisch strukturierten, ihr macht ja auch Abitur, Deutsch, ihr bereitet ja auf Deutsch das Abitur vor, das heißt, ihr braucht Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geografie, natürlich Englisch, Deutsch, Mathe. Da ist ja jetzt erstmal im Lehrplan auf 12 oder 13 Jahre geschaut, nicht so viel Platz für Robotik, 3D-Druck, Logik und Kreativität, 3D-Design, die ganze CAD-Software, die man damit ja auch dann lernt. Wie schafft ihr es, diese spannenden Themen, die auch ganz sicher die Schüler absolut faszinieren, in dieser Schulzeit unterzubringen? Muss das dann der Chemielehrer machen, den 3D-Drucker betreiben oder der Physiklehrer? Oder habt ihr dafür, du hast es jetzt schon angedeutet, zum Teil ja auch weitere Fächer geschaffen?
Ja, ich glaube beides. Also wir haben das gesehen, dass sozusagen die sehr motivierten Kollegen sich da selber gerne reinfuchsen. Und auch, was weiß ich, für zu Hause irgendwie kleinere, was weiß ich, Ecken, Türhalter und sowas, also wirklich praktische Sachen für zu Hause basteln. Auf der anderen Seite haben wir wirklich dieses System auch Leute von, ich glaube, Quereinsteiger nennt ihr das auf Deutsch, so Leute aus Privatunternehmen, die an Schulen mit einem sehr kleinen Stundendebutat halt unterrichten. Das heißt auch, zum Beispiel, wir haben jetzt ehemalige, die bei uns Programmiersprache unterrichten. Der hat dann vielleicht 1 bis 2 Stunden in der Woche, aber ist halt ein praktizierender Spezialist. Das heißt, er kennt die Sachen, die man wirklich können muss, um auf dem Arbeitsmarkt halt qualitätsfähig, konkurrenzfähig zu sein. Das heißt, wir integrieren oder versuchen diese Leute auch mit ins Bildungssystem einzubeziehen. Zum Beispiel, wir hatten ein sehr schönes, wieder ein praktisches Ergebnis. Ein junger Mann, der halt, wie heißt es, wissenschaftlichen Theater betrieben hat. Und der kam dann für uns, hat ein Jahr hier Physik unterrichtet in der 8. Klasse. Und jetzt hat er mit seinem eigenen Startup ein Physikexperimenten-Set mit Lernvideos und dem dazugehörenden Online-Plattform gebaut sozusagen. Und das ist halt sehr cool, dass solche Initiativen aus der Bildung für die Bildung durch Privatunternehmen halt geschaffen werden. Das heißt, Bildung wird halt sehr hoch geschätzt auch. Und die ganzen, zum Beispiel, also virtuelle Realität ist ja auch so am Kommen. Es ist noch nicht meiner Meinung nach da so weit, dass wir so sehr viele inhaltliche Materialien haben. Aber ich sehe da große Möglichkeiten jetzt in den kommenden nächsten Jahren. Ich weiß, 4 Schulen in Tallinn experimentieren auch jetzt, haben diese Hologrammmaschinen bekommen und experimentieren auch damit etwas rum. Habe ich noch selber nicht gesehen, das heißt, dazu kann ich nichts sagen. Aber die Trends finde ich sehr cool, dass die Erfahrungen, die man sozusagen aus der Schule herausnimmt, sie weiterentwickelt und dann den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellt, die sind halt wunderbar. Oder wir haben jetzt unsere estnischen Einhörner, ich glaube auf Deutsch ist das der gleiche Begriff, also die Startups, die
eine Milliardenbewertung haben, ja.
Genau. Die haben jetzt seit 2 Jahren ein Fonds, Bildungsfonds für Bildung geschaffen, die dann verschiedene Bereiche in Bildung halt unterstützt.
Wow.
Zum Beispiel, ich hatte ein sehr cooles, eine Möglichkeit, 3 Monate als Schulleiter in einem estnischen Startup als Praktikant angestellt zu sein. Das heißt, ich war 3 Monate aus der Schule weg. Meine Kollegen haben mich hier vertreten, war mit dem lokalen Bildungsamt abgesprochen und konnte sehen, wie Sachen halt anderswo funktionieren. Also wir konkurrieren ja um die gleichen Leute. Wir wollen die besten Leute als Nachwuchs in die Schulen locken sozusagen. Und auf der anderen Seite gibt's halt sehr schöne Angebote von Privatunternehmen. Und das war ein sehr, also für mich sehr cooler Einblick in eine Welt, die ich so nahe nicht, also vorher erleben konnte.
Der Schulleiter, der Start-up-Mitarbeiter zu Lehrern macht und selbst ein Praktikum im Start-up macht, also im großen Start-up. Wahnsinn, das klingt unfassbar spannend. Ich habe eine ganz praktische Frage, wenn du dann diese interessanten Technologien erzählst, Robotik, 3D-Druck, vielleicht auch bald Virtual Reality oder Augmented Reality, passiert es dann vor allem im Informatikunterricht, den ihr ja sehr ernst nehmt, wie ich lerne? Ja, und in Deutschland wollen wir auch immer den Informatikunterricht ernst nehmen, aber wir haben oft einfach nicht die personellen Kapazitäten, um wirklich Cutting-Edge-Technologien, Programmiersprachen, Frameworks und so weiter zu entwickeln. Passiert dann viel im Informatikunterricht oder wird bei euch eben auch, werden diese Technologien auch im Deutsch- oder im Englischunterricht angewandt? Und was ist dann so die für dich der einfachste Weg, um diese Outsider aus der Schule eben auch in den Unterricht reinzuholen? In welche Unterrichtsfächer setzt du die so rein?
Ja, ich glaube, ich muss jetzt eine frühere Frage von dir noch beantworten. Eine große Sache ist bei uns Autonomie. Das heißt, wie schon gesagt, unser staatliches Curriculum ist auch sehr voll. Aber auf der anderen Seite haben unsere Lehrer sehr viel Autonomie herauszusuchen, welche Lernmaterialien, welche Lernmethodiken sie anwenden. Das heißt, wir wissen, was das Ziel ist, wo wir am Ende der dritten, am Ende der sechsten, der neunten und der zwölften, also was sind die Kompetenzen, die die Schüler können müssen. Aber der Weg dahin ist mit sehr viel Autonomie verbunden. Auf die zweite Frage, die du hattest, wir haben ein staatliches Curriculum, das fächerübergreifend ist und mit 8 Schlüsselkompetenzen ausgestattet ist. Darunter auch vor jetzt 2011, also vor 10 Jahren hinzugefügte digitale Kompetenz. Das heißt, wir müssen sowieso auch in Deutsch, auch in Sport, auch in Kunst, auch in Musik genau die gleichen Kompetenzen unterstützen, darunter auch das Digitale. Wir haben ein bisschen wenig Spielraum, was sozusagen neue Fächer schaffen angeht, aber einige Sachen haben wir umdenken können, also zum Beispiel fachbezogene Mathematik, daraus halt Computerunterricht, fächerübergreifenden Computerunterricht. In der 5., 7. haben wir Informatik und wir spielen auch sehr viel mit AGs. Das heißt, wir bieten Schülern je nach dem, was sie interessiert, verschiedene Möglichkeiten an, sich da mit einzubringen. Und einige davon können wir also selber unterstützen. Das heißt, die sind dann für die Schüler halt umsonst. Bei einigen bieten wir das an, dass das sozusagen Privatunternehmen vor Ort den Schülern, was weiß ich da, Robotik oder wissenschaftliche Experimente mit denen machen und das heißt, im Schulalltag sind die integriert und die Schüler können da etwas selber aussuchen und somit auch nach sich selber weiterentwickeln. Im Gymnasium haben wir halt mehr Spielraum, 10. bis 12. Klasse haben wir jetzt ein System, wo uns wichtig war, ein sehr breites Angebot von Wahlfächern den Schülern anzubieten. Das heißt, am Ende der 9. fragen wir jedes Jahr die Schüler, was interessiert euch, was würdet ihr gerne dazu lernen? Das sind normalerweise die Sachen, die sie sonst abends in irgendwo über ihre Hobbys sowieso aneignen würden. Aber dann haben wir die Möglichkeit, das mit ins Curriculum einzubinden, so dass sie nicht irgendwohin extra fahren können, sondern das alles passiert dann vor Ort in der Schule. Und darunter auch zum Beispiel Architektur oder ja, wie gesagt, wie die schon eben genannten, also Python, Programmiersprache oder 3D-Design oder wir bilden auch Schiedsrichter, Basketball-Schiedsrichter aus. Oder was fällt mir hier noch ein? Führerschein kann man zum Beispiel machen, kreatives Schreiben, Philosophie. Und das, also zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch Finanzrechtschreibung würde ich das übersetzen. Das heißt auch, wie plane ich mein Haushalt oder was muss ich beachten, wenn ich an die ersten Schritte beim Investieren mache oder und so weiter.
Also die
Also
Financial Literacy, ja, super spannend, ja, ganz toll. Das.
Also ein bisschen von allem, ein bisschen über die Fächer, ein bisschen über AGs und auch Möglichkeiten über Wahlfächer.
Und das klingt so, als ob in Estland ein sehr intaktes, ein sehr gesundes Ökosystem entstanden ist, auch an Anbietern, die dir diese Kurse anbieten und auch bereit sind, bei dir an der Schule zu unterrichten. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn du jetzt Architektur anbieten willst, gehst du dann zu einem örtlichen Architekten? Oder gibt es da in Tallinn schon jemanden, der sagt, ich habe mal Architektur studiert, auch als Architekt gearbeitet und ich gebe jetzt gern Unterricht, ihr könnt mich buchen. Ich habe einen Stundensatz und ihr könnt mich buchen. Ist das Ökosystem schon so weit, dass die Anbieterseite schon existiert und sich freut, wenn du anrufst und das schon ganz klar ist, dass Karel jetzt da 2 Wochenstunden für das nächste Schuljahr kaufen möchte, oder musst du dann richtig Überzeugungsarbeit bei diesen von außen Quereinsteigern leisten, damit sie mal zu dir kommen und Python unterrichten oder 3D-Design oder Schiedsrichter? Wie gut ist das Ökosystem schon entwickelt von solchen Anbietern?
Okay, ich würde das jetzt auf zwei Level unterscheiden. Also, das erste Level ist unsere Alumni. An unserer Schule sind zum Beispiel dieses Jahr, ich würde sagen, so 22 bis 25% aller Lehrer sind Alumni von der Schule. Darunter die, die festangestellt sind, aber auch die, die wir als Spezialisten einholen. Das heißt, die erste Lösung ist Alumni-Arbeit, die gerne auch sozusagen der Community etwas zurückgeben oder ihrer Schule etwas zurückgeben. Das zweite Schritt hat auch etwas mit Alumni-Arbeit zu tun, aber eine ehemalige wieder von unserer Schule hat jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt das dritte Schuljahr, ein Startup, das genau auf diese Probleme eingeht. Es gibt eine Plattform, Edumus, wo halt du als, ja, zum Beispiel Architekt, du kannst deine Kontaktdaten geben da, welche Fächer du bereit bist zu unterrichten, wie deine Ausbildung ist und du bekommst sozusagen ein intensiv To-Go-Programm, wirst über das ganze Schuljahr unterstützt und du unterrichtest dann ein Jahr eine Klasse in einem Fach und kriegst halt zuständigen Mentor aus der Schule, aber auf der anderen Seite auch sozusagen das pädagogische ABC oder das didaktische ABC über das ganze Schuljahr hinaus und wie heißt das? Co-Vision zum Beispiel. Das heißt, wir zum Beispiel, nur als Beispiel, wir haben zum Beispiel zwei Leute, die bei uns Wirtschaft unterrichten, deren Tagesgeschäft, also die sind bei verschiedenen Banken angestellt. Das heißt, die kommen, um etwas zurückzugeben und unterrichten dann 2 Stunden in der Woche Schüler im Gymnasium in Sachen ja, Wirtschaft. Und über diese positiven Erfahrungen, wir nehmen sie ja mit in die Schulfamilie, laden sie ein zu Events, die wir haben. Wir feiern in Estland auch, gibt es ein schönes Festtag am 5. Oktober, den Lehrertag, wo die Lehrer zelebriert werden. Wir holen sie dahin. Und das Schöne ist, was sozusagen der Ansporn ist für diese Leute, ist halt die Kommunikation mit Jugendlichen, dass sie sagen immer, es ist sehr interessant, über diese Themen mit den Schülern zu sprechen. Und wenn man da positive Eindrücke bekommt, ist man halt bereit, das vielleicht nächstes Jahr nochmal zu machen. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir so mit wirklich zwei, drei Leute gefunden haben, die jetzt mehr als ein Jahr bei uns angestellt sind, 2 oder 3 Jahre. Und die machen das gerne. Und wir sind sehr froh, dass wir solche hochkarätigen Spezialisten im Klassenraum für die Schüler bereitstellen können, sozusagen.
Wow, das klingt, als hättet ihr es geschafft, Schule zu einem super offenen Lernraum zu machen. Ich bin ganz, ganz viel am Staunen, ganz viel am Mitschreiben nebenbei, ja. Die Wahlmöglichkeiten, die ihr habt, ja. Die Offenheit für Externe mitzumachen. Auch wie du von Mentoring für diese Menschen, die zum ersten Mal in ihrer Lehrerrolle sind, erzählst. Wir könnten stundenlang über diese Details reden. Und auch jetzt verstehe ich so richtig, was denn diese extra Person bei euch im Leadership-Team, die Event- und Community-Managerin, alles so leisten muss, denn es muss ja im Kalender jede Menge Events bei euch geben und eine Community von Alumni, die gepflegt werden will, und Alumni-Arbeit eben auch richtig ernst genommen. Ich bin sehr begeistert, ich bin total beeindruckt. Und dann gibt es ja eben auch die festangestellten Lehrkräfte, etwas über 100 hast du gesagt, die bei euch arbeiten, die ja nun, so wie ich das wahrnehme aus dem, was du erzählst, mit viel Wandel konfrontiert sind, die sich weiterentwickeln wollen und müssen, weil ihr eigener Unterricht eben im Wandel ist, weil die digitalen Tools im Wandel sind, weil vielleicht auch Guest Speakers, Gastlehrerinnen dazukommen und Teile übernehmen und nicht immer klar ist, ob das nächste Schuljahr genau so wie das letzte unterrichtet wird. Wie schaffst du es denn, so ein Mindset bei den Lehrkräften an deinem Gymnasium zu erhalten, zu trainieren, damit Lehrkräfte den Wandel umarmen, damit Lehrkräfte Lust haben auf Wandel und Weiterentwicklung?
Ich glaube, zurzeit, ja. Also früher hätte ich gesagt, über die Erfolgsstories. Und das stimmt auch, glaube ich, heute so. Das heißt, wir machen nichts gezwungen. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, als die Krise losging, haben wir den Lehrern nicht gleich gesagt, ihr müsst das, das und das benutzen und nur diese Lösungen. Wir haben denen gesagt, ihr habt jetzt 3 Wochen, um herauszufinden, was für euch funktioniert, was für die Schüler am besten funktioniert. Und dann machen wir eine Liste von den Programmen oder Plattformen oder Materialien, die wir in unserer Schule einsetzen. Davor haben wir das auch gesehen, dass das nicht über den Zwang funktioniert, dass wir sagen, so, das nehmen wir jetzt und 100%. Alle müssen das machen. Sondern wir haben versucht, also die estnischen Lehrer haben zum Beispiel in den Schulferien Arbeitstage, wo wir auch schulinterne Fortbildungen machen. Wir haben solche Lehrer-Schultage eingeführt, wo die Lehrer sich gegenseitig ihre besten Praktiken vorstellen. Das heißt, ich als Mathelehrer habe zum Beispiel diesen ein Programm für mich benutzt, aber ich zeige euch, wie das geht und vielleicht du und du, ihr könnt das auch gerne benutzen. Und ihr könnt immer zu mir kommen, wenn ihr da nicht weiterkommt und ich zeige euch, wie das geht. Das heißt, über solche Erfolgsstories oder mit Tablets, meine älteste Biologielehrerin ist 72, die hat nur ein paar Stunden, aber die benutzt auch gerne zum Beispiel Tablets und die 3D-Möglichkeiten, um Anatomie den Schülern beizubringen. Und die sagt, ja, ich habe alles andere schon durch in meinem Leben. Ich habe viele Sachen gemacht, aber das bringt mir noch Spaß, noch etwas anders zu machen, auch meinen eigenen, ja, so Lernalltag zu bereichern. Ich glaube, die aufgezwungenen Veränderungen jetzt in den letzten 1,5 Jahre sind auch etwas anstrengend und haben Leute auch zum Erschöpfen gebracht. Das heißt, es ist zwar einerseits gut, dass man sieht, was alles möglich ist, dass man gezwungen ist, da sich richtig einzuarbeiten und das jeden Tag auch anwenden zu müssen. Ich glaube, das ist ein riesen Lernsprung auf Weltebene. Und auf der anderen Seite, dass man immer noch Unterstützung bekommt, wenn man sie braucht. Also wir haben auch zum Beispiel unseren Kollegen zur Verfügung gestellt, wenn ihr jetzt jemanden braucht, der euch hilft, die Sachen anzumachen und der Klasse das richtig zu zeigen, oder die, was weiß ich, wenn ihr in die Breakout Rooms gehen wollt und Gruppenarbeit machen wollt, dann stellen wir euch die Leute, ja, die Leute zur Verfügung, die euch in dem helfen. Das sind genau die Leute, die wir dann, über die wir vorher gesprochen haben, Bildungstechnologe, Infotechnologe, IT-Techniker und so weiter. Und wir haben auch immer so Leute, die mit strahlenden Augen selber neue Sachen ausprobieren und den Kollegen zeigen, so: Hey, ich habe eine neue Plattform gefunden, wo wir das, was wir sowieso schon machen, viel einfacher oder attraktiver machen können. Ich zeige euch, wie das geht. Jetzt zurzeit benutzen wir diese Aufnahmemöglichkeiten. Dann nimmst du da deine halbe Stunde, machst eine Fortbildung, nimmst es auf, stellst es den Kollegen zur Verfügung und die anderen Leute können sich da einarbeiten. Oder eine große Stressquelle war halt zum Beispiel: Wie gebe ich Feedback aus Distanz? Muss ich das alles aufschreiben? Und da haben wir auch Kollegen gehabt, die Audiomöglichkeiten zum Feedback sich verschiedene klar gemacht haben und das den Kollegen gezeigt haben. Und da waren die auch selber, also über den Effekt oder den Ausmaß oder den Impact sehr glücklich, dass ich, wenn ich mir die Sachen klar mache, viel mehr Zeit gewinne, als wenn ich es genauso machen müsste, wie ich das bislang gemacht habe. Also Leute schätzen sehr ihre Zeit und wenn wir ihnen zeigen können, wie sie Zeit gewinnen über die digitalen Möglichkeiten, dann ist das immer ein großer Motivationsschub.
Ich würde zuletzt gerne noch eine Sache verstehen, Karel. Wir haben mit Estland ein Land, das ist absolute PISA-Spitze aktuell. Es gibt also wirklich flächendeckend in Estland extrem gute Schülerleistungen. Wir haben gleichzeitig in Estland ja ein Land mit extrem hoher Autonomie. Wir haben gelernt von dir heute Autonomie beim Schulleiter, Autonomie aber auch bei den Lehrerinnen, die sehr selbstständig entscheiden können, wie sie die Kinder zum Lernziel bringen wollen zum Ende des Schuljahres. Also diese Freiheiten auch bei dir, Budgets entscheiden können, über die Einstellungen von Lehrkräften, von Seiteneinsteigern entscheiden zu können. Viel, viel mehr Technologie an der Schule als in Deutschland. Jede Menge verschiedene Rollen, auch nicht pädagogische Rollen, die schon besetzt sind. Generell macht das die Rolle des Schulleiters viel verantwortungsvoller, weil die Person Schulleiter über viel mehr Dinge entscheiden muss, als das in Deutschland der Fall ist. Wie monitort der Staat, die Politik, die Verwaltung in der Hauptstadt nun die Schulleiter, die Lehrer, die Schüler? Denn Aufgabe des Staates ist ja auch, dass alle ähnliche Bildungschancen bekommen, gleiche Bildungschancen bekommen, dass es nicht diese eine tolle Schule gibt mit einem ganz engagierten Schulleiter und die andere, die schafft das nicht und die bleibt hinter dem Standard. Also, wie werden du und deine Kollegen gemonitort? Wie wird geschaut, dass ihr die Leistung auch wirklich bringt?
Also zum Glück, unser Bildungs- und Wissenschaftsministerium entwickelt ein System, das nennt sich dann Kompetenzenmatrix, das sich dann über alle Klassenstufen und über alle Kompetenzen sozusagen monitort. Das heißt, wenn wir Lernkompetenz oder Kommunikationskompetenz oder digitale Kompetenz oder naturwissenschaftliche Kompetenz haben, dann habe ich sozusagen staatliche Tests, die ich mit den Schülern machen kann, wo ich Ergebnisse bekomme. Sind wir über den Durchschnitt, Durchschnitt, unter dem Durchschnitt, persönlichen Feedback oder halt zusammengestellte Informationen, die ich zum Beispiel als Klassenlehrer in einem Entwicklungsgespräch gegenüber dem Schüler oder der Familie, also dass ich datenbasierte Informationen habe, die eher objektiv gesehen werden kann, als dass es eine subjektive Einschätzung ist. Und ich kann halt das Kind über den ganzen Schulweg oder Schullaufbahn monitoren. Auf der anderen Seite, das Gleiche gilt dann auch für Klassen, Lehrer, Schulen, ja. Und nach diesen Daten werden auch viele Entscheidungen getroffen, in welchen Bereichen muss halt zum Beispiel mehr gefördert werden. Ist das IT, ist das Sprachunterricht, ist das mehr MINT-AGs und so weiter. Das heißt, im Ministerium gibt es halt auch immer mehr Datenanalytiker. Wir bekommen auch zum Beispiel jetzt zu Krisenzeiten auch immer mehr visuelle Datenvergleiche, angefangen bei den Testen oder Vaccinieren oder auch bei Ausstattung oder auch jetzt, wie heißt es, Luftbemessungswerte im Klassenraum über ganz Estland und so weiter. Das heißt, diese Daten werden dann auch zur Verfügung gestellt und die Schulen können über die Daten für sich selber Entwicklungsziele setzen, die, ich sag mal, die Schulpartner, also die Familien oder die Eltern oder die Schüler oder die Community kann gucken, wo liegen wir oder auch, wo braucht die Schule Unterstützung und die jeweiligen Institutionen können dann datenbasierte Entscheidungen treffen, wo soll es denn hingehen mit der Bildungspolitik?
Jetzt hast du erzählt, es gibt eben diese kompetenzbasierten Online-Tests, die eben relativ engmaschig laufen und so mit Schülerleistungen monitoren und vergleichbar machen, objektivierbar machen. Und dann kann das zum Beispiel Basis in einem Schülerentwicklungsgespräch sein. Jetzt sind diese standardisierten Tests ja in vielen Ländern auf der Welt verrufen, dass dann eine Kultur von Teaching for the Test produziert, die Lehrkräfte nur noch wollen, dass ihre Schüler, ihre Schützlinge gut in diese Tests kommen. Aber mein Gefühl ist, das ist nicht so in Estland. Mein Gefühl ist, ihr habt diese frühe Evolutionsstufe von Standardized Testing schon hinter euch gelassen und ihr habt Tests entwickelt, die funktionieren wirklich, ohne dass sie Schulkultur kaputt machen. Ist das so?
Ja, diese Tests werden ja nicht, also die Schüler kriegen ja keine Noten für die Tests. Die Tests sind sozusagen ein Feedback für uns. Was müssen wir besser machen? Was müssen wir anders machen? Wo müssen wir mehr investieren? Wofür müssen wir mehr Zeit aufbringen? Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die, ich nehme mal ein Beispiel aus digitalen Kompetenzen, wenn wir sehen, die Schüler kennen sich gut im Internet aus, können gut Informationen auswerten, aber brauchen zum Beispiel Hilfe bei Inhalt erstellen dann ist das genau das, was wir als Schule zum Beispiel für nächstes Jahr gut einplanen können. Weitere spezifische Kurse, die, was weiß ich, Audio, Video, wie schneide ich, wie nehme ich was auf, wie saubere ich die Audio-Files oder wie mache ich eine gute Aufnahme oder wie entwickle ich meine eigene ja, 3D-Design oder was auch immer, wie zeichne ich mit den Architekturprogrammen am besten. Also genauso, ja, und auch der Lehrer wird da nicht bewertet oder das fließt halt nicht irgendwie damit ein. Das ist etwas, ja, ganz Normales, auch für PISA. Also hier werden die Schüler nicht irgendwie gedrillt oder wir halten auch für die Lehrer irgendwie nicht. Das ist extra kein Ziel. Das ist halt eine Möglichkeit, in einem größeren Bild zu sehen, wo sind wir. Und das gilt halt auch, wenn wir uns zum Beispiel mit Italien vergleichen können oder innerhalb der Klassen. Auch zum Beispiel, es ermöglicht uns, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Matheergebnisse angucken und sehen, okay, wir müssen hier was anders machen. Wir können mehr Gruppenunterricht anbieten, auf 4 Klassen, was weiß ich, 5 oder 6 verschiedene Niveaugruppen machen, weil wir halt, weil das Ziel halt mehr personifizierte Bildung ist. Dann sind das alles so Tools, die wir für uns benutzen. Und auch vom Staat oder vom Schulträger ist das kein Bestrafungs, sind die Daten nicht zum Bestrafen da, sondern eher um Sachen besser zu machen. Und ich glaube, die Testkultur hat auch sehr viel damit zu tun mit Fehlerkultur. Aber über Fehler machen lernen wir ja, da sehen wir ja, wo wir besser werden können.
Ich glaube, das ist das, was ich hier aus unserem Gespräch heute mitnehme, dass neben ganz, ganz vielen sehr, sehr beeindruckenden praktischen Erfahrungen und Inspirationsspitzen ist eben doch wirklich dieses Framing, dieses psychologische Framing, dieser Blickwinkel auf die Tests als Wachstumswerkzeug, als konstruktiven Inputgeber und nicht als Kontrollzwang. Ohne Angst vor den Testergebnissen, Tests und Vergleiche zwischen Schulen und Schülern zulassen, genauso wie die Positivität, die du beschreibst, darin, die Schule zu öffnen für andere Anbieter, für Privatpersonen, für Quereinsteiger, für Software, für Technologie, für Unternehmen, wenn das gut gemacht wird. Was für ein Benefit kann das eigentlich sein? Wie positiv kann das das System stimulieren? Im Vergleich zu, man könnte all diese Sachen auch von Anfang an kritisch betrachten und sagen, darin schlummern Gefahren, es könnte so schlecht werden. Und das beeindruckt mich ja am meisten, mit wie viel Positivität auf diese Dinge geschaut wurde und auch dann sie entwickelt wurden. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Ich denke, jeder Deutsche, bei dem resoniert das, was ich gerade sage, ich weiß gar nicht, ob du dir als Äste vorstellen kannst, wie negativ diese Sachen auch zum Teil in Deutschland konnotiert sind, obwohl sie gar nicht umgesetzt sind, ja, aber wie schon zu Beginn an einer Idee sehr viel Negatives gefunden und ausgesetzt werden kann.
Ich glaube, das beste Beispiel ist ja auch, also diese Datenschutzthematik, aber das Gleiche gilt auch für alles, was digital ist. Das heißt, wenn wir es nicht machen, dann werden wir auch nicht die Fehler fündig machen können, wo wir eigentlich das Können haben, diese Fehler zu beheben, um das System halt besser zu machen. Genau das ist es, was wir erschaffen möchten, auch im Bildungssystem als Ganzes. Die Fehler finden und diese eine Fehlerverbesserung durchzuführen, sozusagen.
Stark, Karel. Vielen Dank für diese irre Dreiviertelstunde. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Liebe Grüße nach Estland.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast@sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.